Deutschlandfunk, der Tag.
Sie haben eine ganze Reihe von Funktionen entwickelt, die die Anfälligkeit junger Gehirne ausnutzen, um sie dazu zu bringen, immer wieder zurückzukommen. Etwa Instagram Stories, Autoplay und das endlose Scrollen.
Süchtig machen und das mit voller Absicht. Das ist der Vorwurf des Generalstaatsanwalts von Kalifornien, den wir hier gehört haben, zum Prozessauftakt gegen Meta. Vor wenigen Stunden war das. Meta, also der Konzern hinter Instagram und Facebook. Wenn er, also der Staat Kalifornien und die anderen US-Bundesstaaten, die Klagen recht bekommen, dann muss Meta seine Algorithmen ändern und vielleicht sogar eine Milliardenstrafe zahlen, bei der einem schwindelig wird. Trotzdem, alles ziemlich weit weg und außerdem nur ein Problem, wenn wir über Social-Media-Sucht reden. Hören wir gleich alles von einem Experten für Mediensucht. Und 100 Tage nach dem jüngsten Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo droht die Epidemie dort außer Kontrolle zu geraten. Der Tag am 20. August 2026 mit Sarah Zerback. Hi. Wer nicht gerade medienabstinent lebt, kann sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, dass es schon verlockend ist, durch Social Media zu scrollen und irgendwie kein Ende zu finden. Wenn das aber kein Zufall ist, sondern Geschäftsmodell, dann muss man sich eben auch die Verantwortung der Unternehmen genauer anschauen, die die Plattform programmieren. Schon allein deshalb, weil die Folgen von Social Media Sucht teilweise so verheerend sind. Da hat Florian Buschmann viel Erfahrung als jemand, der sich engagiert, um Mediensucht vorzubeugen, anderen daraus zu helfen. Unter anderem mit seinem Projekt Offline-Helden. Und zu den ehemals Betroffenen zählt er sich selbst auch. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Buschmann, lassen Sie uns vielleicht erstmal auf den aktuellen Vorwurf gegen Meta schauen. Das Unternehmen soll ja auf seinen Plattformen ausgenutzt haben, wie die Gehirne von Kindern und Jugendlichen funktionieren. Wie macht ein Unternehmen das?
Sie sind so gebaut, dass sie natürlich Nutzer möglichst lange online halten. Sie sind auf eine Nutzungszeit optimiert eben, dass die eben steigt, weil dadurch die Firmen natürlich durch Werbung zeigen, eben Geld verdienen. Und natürlich steckt hinter jeder Plattform stecken Psychologen, die dafür sorgen, dass diese Plattform möglichst lang genutzt wird.
Das heißt also, im Gehirn gibt es so eine natürliche Funktion, dass man sich danach sehnt, belohnt zu werden? Oder wie funktioniert das im Gehirn von Kindern und Jugendlichen? Oder wahrscheinlich ja auch im Gehirn von uns Erwachsenen, oder?
Genau, da sind wir gar nicht so weit weg. Also Dopamin wird vor allem dann ausgeschüttet, wenn eine Erwartung auf ein positives Ereignis eben stattfindet. Das heißt, ich scrolle durch den Feed und erwarte, okay, jetzt muss irgendwas kommen, was mein Gehirn eben anspricht. In dem Moment, was ich spannend finde, dann wird was gezeigt, dann wird Dopamin ausgeschüttet, aber tatsächlich auch nicht, während ich dieses Video schaue. Vor allem in dem Moment, wenn ich was finde, wo ich mir denke, boah, das ist interessant. Das heißt, es geht gar nicht mehr um diesen langfristigen Konsum, sondern dann um den nächsten Kick, um den nächsten Reiz. Und natürlich ist es so, dass ich durch diese Autoplay-Funktion, ich werde wie in so einen Autopilot-Modus gesetzt, wo ich dann auch überhaupt nicht mehr aufhören kann.
Und ist das bei Gehirn in der Entwicklung nochmal ein bisschen nachteiliger als bei einem voll entwickelten Gehirn von einem Erwachsenen?
Definitiv. Um die Medien adäquat zu nutzen, brauche ich die sogenannten exekutiven Funktionen. Das bedeutet, das sind Funktionen wie Selbstregulation, Selbstreflexion, Prioritätensetzung, das alles ändert sich aber erst im Laufe des Erwachsenwerdens. Diese Funktionen bilden sich zwischen 21 und 25 abschließend aus. Das heißt, für viele Kinder ist es eine wahnsinnige Überforderung, die Medien überhaupt selbst nutzen zu können. Ich hatte eine Mutter auf einem Elternabend, die meinte, ich habe meiner Tochter alles erklärt, meiner 10-jährigen Tochter. Und die hat genickt und hat gesagt, ja Mama, ich verstehe das, ich weiß, was du willst, ich pass auf. Aber nächste Woche war wieder alles beim Alten. Und sie hat sich dann geärgert und ich habe gesagt, Sie brauchen sich nicht ärgern. Ihr Kind kann es einfach noch nicht.
Außerdem soll Meta jetzt, also das ist jetzt der aktuelle Vorwurf, aber das wird ja immer wieder auch gegen andere Plattformen, wird das ja auch erhoben. Also TikTok ist da ja auch ganz vorne mit dabei.
Beispielsweise.
Ja, da geht es dann auch darum, dass es auch Schlupflöcher gibt, die Minderjährige dann eben auch umgehen können, sich älter machen können und dann eben doch auch auf Inhalte zugreifen können, die eigentlich dem Jugendschutz unterliegen. Also mit welchen Inhalten sind denn Kinder und Jugendliche in den Medien konfrontiert?
Bestes Beispiel, wir hatten das gerade erst auf einer Weiterbildung, hatten wir das thematisiert, lauter Challenges. Challenges, die gesundheitsgefährdendes Verhalten fördern, wie die Blackout-Challenge, wo ich mich so lange würge, bis ich umkippe und dann eben ohnmächtig bin. Die Zimt-Challenge, wo ich einen Löffel Zimt esse. Oder die Waschmittel-Challenge, wo ich eben ein Spülmittel-Tab essen soll. Und dann wird geguckt, was eben passiert in dem Moment. Das sind aber nur einige Sachen. Auch die ganzen Schönheitsideale spielen natürlich mit rein, wo ich natürlich dann ja auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung in dem Moment einfach auch entwickeln kann.
Was macht das denn mit Kindern und Jugendlichen, wenn die dem immer ausgesetzt sind? Also was erzählen die und was, was sagt eben auch die Praxis?
Wenn ich mich mit 5 Menschen umgebe, die beispielsweise rauchen, dann bin ich wahrscheinlich bald der 6. einfach aufgrund der Gruppendynamik. Durch Social Media kommt natürlich ein Riesenfaktor hinzu, wo unterschiedlichste Einflüsse hinzukommen, die einfach gar nichts mehr mit der realen Welt, Außenwelt eben zu tun hat. Und das heißt, ich werde sehr stark geprägt und beeinflusst und denke, ich muss mich eben daran orientieren, weil das der Standard ist. Und das sind dann ganz oft verzerrte Dinge. Um das vielleicht auch so auf den Punkt zu bringen, ich war vor einigen Jahren, also vor anderthalb Jahren war ich im Silicon Valley, wir haben einen ehemaligen Manager von Google getroffen und der hat ganz klar erzählt, die Leute, die bei Google arbeiten, die Leute, die bei Facebook arbeiten, die geben ihren Kindern allen erst mit 14 Jahren das erste eigene Smartphone. Und das noch heute. Das soll nicht heißen, wir können überhaupt nichts mehr übergeben und wir können dann Kindern nicht vertrauen. Das bedeutet aber, wir müssen begleiten, weil sie es alleine nicht schaffen können.
Also es sind genau die Menschen, denen man nur wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie technikfeindlich sind, ne?
Absolut.
Ja, ja.
Absolut.
Woran erkennen Sie denn, ob der Konsum so krass angewachsen ist, dass jemand tatsächlich süchtig ist, dass jemand die Kontrolle über die Nutzung verloren hat?
Also insbesondere dann, wenn Prioritäten sich verschieben. Das heißt, man hat kein Interesse mehr daran, Schule zu machen, kein Interesse mehr an Hobbys, sich mit Freunden zu treffen. Man wird vielleicht schnell emotional bei dieser Thematik. Andere Punkte sind zum Beispiel, trotz Auftreten negativer Konsequenzen, setzt man das Konsumverhalten einfach fort. Man zieht sich von negativen Emotionen zurück und lenkt sich mit dieser digitalen Welt eben ab, um einfach ja dem Ganzen so ein bisschen zu entfliehen.
Hat das, also kann man es auch messen in Stunden, also wie viel Zeit da investiert wird?
Also es ist ganz schwer jetzt zu sagen, dass ich sage, nur weil jemand 7 Stunden an den Medien ist an einem Tag, dann ist das nicht gleich eine Sucht, sondern es geht vor allem um diesen Kontrollverlust, dass ich meinen Alltag nicht mehr strukturieren kann. Wohingegen natürlich 3-4 Stunden am Tag ist was anderes, als wenn ich jetzt 8 Stunden dran bin. Dann habe ich natürlich wenig Zeit für andere Dinge und die Zeit, also ist nicht wirklich die Messgröße.
Das ist dann wirklich schon so ein, also 8 Stunden, so viel gehen manche Leute arbeiten, das hat dann schon auch Folgen für eben die Arbeit oder auch für den Freundeskreis, für die Familie.
Definitiv. Wenn wir in der 7. Klasse sind, deutschlandweit, dann fällt ganz schnell auf, in Gymnasien haben wir eine durchschnittliche Nutzungszeit von 4-6 Stunden, in Real- und Oberschulen von 6-8 Stunden und das pro Kind, pro Kopf, also pro Tag. Das heißt, wir haben einzelne Kinder, die bei uns vorne stehen in den Workshops und dann ihr Handy zeigen und sagen, hey, ich weiß gar nicht, wie ich auf die 12 Stunden gekommen bin. Und dann leidet natürlich der Schlaf drunter.
Okay, das auch noch sogar. Was sagen die Kinder und Jugendlichen denn selber, warum sie so viel Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen? Also reflektieren die das?
Wenn man die richtigen Impulse mitgibt, ja. Und sie können das auch verstehen, aber es funktioniert nicht, indem ich nur Regeln von außen mache und Dinge verbiete, sondern ich muss mit den Kindern gemeinsam ins Gespräch gehen, muss aufklären, muss gucken, welche Bedürfnisse liegen überhaupt unter dem Konsum. Und wenn ich die erforscht habe, kann ich mit dem Kind eben auf Augenhöhe schauen, wie können wir dich unterstützen. Und viele Kinder sagen, ja, hey, ich verstehe das, aber ich weiß zum Beispiel nicht, was ich sonst machen soll. Und dann ist unsere Aufgabe halt, Freiräume zu schaffen, freie Zeit zu schaffen, wo Kinder auch aus sich kreativ heraus wieder was entwickeln können und diesen Eigenantrieb eben entwickeln kann.
Also kann man schon sagen, der Grund für die Nutzung, also klar, der liegt natürlich, Sie haben es beschrieben, einmal in den Algorithmen, darin, dass die Plattformen darauf ausgerichtet sind, aber das greift ja auch zu kurz, ne? Also irgendwo ist da auch ein Bedürfnis, was an anderer Stelle nicht erfüllt
Richtig.
Ist.
Richtig, eine Sucht hat immer mehrere Faktoren und einer dieser Faktoren ist eben ein Schutzraum. Es ist ein Schutzraum, dass ich mich mit der realen Welt nicht mehr auseinandersetzen muss. Klassisches Beispiel, ganz viel Streit im Elternhaus und dann kommt die Familie zu mir und sagt, hey, das Kind spielt viel zu viel, ist zu lange auf Social Media, wir wollen neue Medienregeln machen. Dann ist das der falsche Ansatz für mich persönlich, weil wir müssen erstmal eine Wohlfühlumgebung schaffen, dass das Kind sagt, hey, es lohnt sich in der echten Welt eben präsent zu sein.
Bekommen die Eltern das denn alle überhaupt mit, wie viel genutzt wird? Also gerade wenn das Kind nicht zu Hause ist, Jugendliche, ne, immer älter werden, also inwieweit sind da Eltern eingebunden?
tatsächlich vieles findet komplett unabhängig von den Eltern statt. Viele Eltern wollen sich mit den Sachen nicht auseinandersetzen, kennen sich mit den Thematiken, den Inhalten nicht aus und das ist auch nicht verwerflich, weil man hat einen Alltag, man muss arbeiten gehen, man hat ja viel zu tun. Und jetzt kommt noch das Thema Medien dazu, das ist ja der Hauptkonfliktpunkt in Familien und dann muss ich mich aber auch damit auseinandersetzen, um dort einen guten Umgang zu finden damit.
Und wie oft ist es so, dass die Eltern eben selber es vorleben und selber einen kritischen, also einen kritisch zu nennenden Medienkonsum haben?
Eltern sind natürlich Vorbild Nummer eins. Und wenn ich meine Vorbildwirkung eben nicht nachkomme, dann können natürlich auch Kinder ihre eigenen, also können sich Kinder daran eben auch nicht orientieren.
Sie haben ja jetzt schon gesagt, das Ganze ist ein bisschen komplexer. Also jetzt einfach nur auf das Prozessende da in Kalifornien zu warten und dann wäre alles gut, das wäre zu simpel. Was würden Sie denn sagen, was müsste darüber hinaus noch passieren?
Wie lange wollen wir warten? Auf wie viele Empfehlungen? Auf wie viele Expertenkommissionen wollen wir warten? Wir haben 56 Empfehlungen in Deutschland. Wir sind Wissensriesen und Handlungszwerge. Das heißt, die Frage ist nicht, was wir wissen, sondern die Frage ist, was wir davon in die Umsetzung bringen und womit wir dann eben auch nachhaltig wirksam werden können. Und deswegen ist immer besser, jetzt zu handeln, anstelle wir warten auf was.
Ja, und dann, weiß nicht, wie stehen Sie zu Verboten? Sie haben ja das Beispiel aus dem Silicon Valley genannt. Also da ging es um Handyverbot. Ja. In Deutschland wird ein Social-Media-Nutzungsverbot diskutiert. Da gibt es auch eine unabhängige Expertenkommission, die empfiehlt sogar für alle unter 13. Wie stehen Sie zu solchen Debatten?
Grundsätzlich halte ich es sehr, sehr für richtig, so eine Empfehlung auszusprechen beziehungsweise auch so ein Gesetz zu erlassen, um dann Eltern zu ermächtigen, dass sie selbst handlungsfähig werden in den Bereichen und ihnen der Rücken gestärkt wird. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber es ist ein Irrglaube zu sagen, dass ein Verbot schnell Abhilfe schafft. Wir haben eine Familie aus Australien getroffen, ist schon ein paar Monate her. Der Jugendliche hat erzählt, dass er von 3 Accounts gehört hat, die gesperrt wurden. Man kann sich hochrechnen, wie viel kennt er, vielleicht um die 1000 Accounts. Und er hat von 3 von Freunden gehört, dass sie gesperrt wurden. Und das ist natürlich, es ist nicht das Allheilmittel.
Also wahrscheinlich sonst, lassen Sie mich raten, Bildung.
Wie Sie es sagen, genau.
Ich habe auf Ihrer Website gelesen, da schreiben Sie, dass Sie früher als Jugendlicher selber mehrere Jahre von exzessiver Mediennutzung, sagen Sie da, betroffen waren. Was genau heißt das jetzt in Ihrem Fall?
Ich habe als Jugendlicher bis zu 16 Stunden am Tag gespielt, war auf sozialen Netzwerken unterwegs, habe kaum was anderes gemacht und ja, ich bin tatsächlich nicht mal mehr in die Schule gegangen und das hängt alles sehr, sehr viel mit persönlichen Problemen und Herausforderungen zusammen. Ich habe dann irgendwann mal erkannt, okay, ich bin gar nicht der Einzige, der darunter leidet. Ich habe mich dort rausgearbeitet und mir war ganz wichtig, einen Mehrwert eben für die Gesellschaft in dem Moment zu schaffen, weil es betrifft ja nahezu jeden.
Wie haben Sie persönlich das in den Griff bekommen? Also es klingt ja wahnsinnig schwer, von 16 Stunden zu jetzt auch einer erfolgreichen Karriere. Also offensichtlich haben Sie es ja geschafft, sich da rauszukämpfen, ne?
Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen. Ich habe als Jugendlicher gewisse Lebenserfahrungen gehabt, Unfälle etc. pp., die zusammengekommen sind. Bis hin dazu, dass ich einen Schüleraustausch hatte, wo dann auf dem Rückweg ein Kumpel zu mir gesagt hat, hey Florian, ich höre auf zu zocken. Und ich gucke ihn mit Riesenaugen an und frage so, hey, warum? Und er meinte dann so, du, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will jetzt rausgehen und Freunde treffen. Und das hat so einen Stein bei mir ins Rollen gebracht, wo ich dann immer wieder drüber nachgedacht habe und gemerkt habe, hey, ich bin eigentlich gefangen in dieser virtuellen Welt. Ich kann mich nicht mehr selbst regulieren und habe dann gesagt, ich muss jetzt unbedingt was verändern, ansonsten schaffe ich das nicht.
Ja, interessant. Also manchmal brauchst du auch vielleicht einen Verbündeten in der realen Welt, aber natürlich sicherlich auch viel, viel Eigenmotivation. War das auch wohl der Auslöser dafür, dass Sie sich jetzt eben beruflich auf dieses Feld konzentrieren?
Genau. Mir ist es wichtig, dass Kinder halt eine schöne Kindheit haben und dass die möglichst geschützt eben stattfinden. Wir können nie alles zurückhalten, darum geht es nicht. Aber wir sollten einen guten Nährboden eben bereiten. Und deswegen machen wir ganz, ganz viele Schulprojekte, machen ganz viel Aufklärung, um dort einfach ja auch Familien zu unterstützen.
Ja, viel Erfolg dabei. Florian Buschmann war das. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön.
Seit inzwischen fast 100 Tagen breitet sich das Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo immer weiter aus. Und zwar so schnell, dass der Chef der Weltgesundheitsorganisation kaum mit den Zahlen der Infizierten und der Toten hinterherkommt.
As of today, 1,406 cases have been confirmed and 438 people have died. So far, 2,073 cases have been reported with 796 deaths. Officially, 4,449 confirmed cases have been reported with 2,061 deaths across 5 provinces, and it's moving faster than any previous Ebola outbreak.
Inzwischen ist schon von mehr als 5000 Infizierten und mehr als 2300 Toten die Rede. Und das sind nur die offiziell registrierten Fälle. Für die Menschen im Land eine Katastrophe und auch für die Helfenden eine Riesenherausforderung. Menschen wie Theresa Berthold. Sie ist Projektkoordinatorin bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen und dort auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Sie war selbst bereits vor Ort in der Demokratischen Republik Kongo und jetzt ist sie bei uns in der Leitung zu Gast im Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Berthold.
Hallo, sehr, sehr gerne.
Sie sind ja nun wirklich sehr erfahren, haben viel in Ebola-Gebieten gearbeitet. Haben Sie denn so eine schlimme Lage schon mal erlebt wie jetzt im Kongo?
Tatsächlich macht mir die Lage, die wir im Kongo haben, auch wirklich Sorge, weil der Ausbruch sich mit einer Geschwindigkeit entwickelt, die wir so noch nicht gesehen haben. Vielleicht im Vergleich zu dem Ausbruch damals in Westafrika, zu dem großen Ausbruch 2014, 2015, haben wir jetzt aktuell 4-mal so viele Fälle in den ersten Monaten wie im Vergleich dazu in Westafrika. Es ist wirklich besorgniserregend und macht auch mir Sorge.
Wie erklären Sie sich das, dass sich das Virus jetzt so rasend schnell verbreitet?
Es sind verschiedene Gründe, denken wir. Also einmal haben wir natürlich einen Ausbruch, der in einem Land ist, in dem wir Konflikt haben, immer noch. Es gibt viele Binnenvertriebene und eine mobile Bevölkerung. Das heißt, wenn sich jemand ansteckt, dass die Person dann, also dass Personen einfach auch reisen, wenn sie krank sind. So.
Oder Sie wissen es vielleicht auch noch nicht, ne?
Genau. Das wollte ich gerade. Genau. Die Symptome, die Ebola-Symptome sind ähnlich wie bei anderen Krankheiten. Also vielleicht denkt man am Anfang auch, dass man eine Malaria hat beispielsweise oder eine schwere Grippe, weil die Symptome wirklich sehr ähnlich sind. Und ja, wir haben einfach ein Gesundheitssystem, was die Menschen nicht so versorgen kann, wie sie es bräuchten. Außerdem gibt es keine Impfung oder Behandlung. Für die Bundibugyo-Variante der Ebola-Krankheit, die gerade eben im Kongo herrscht. Und wir haben außerdem eine Bevölkerung, die auch noch Misstrauen und Angst hat, aufgrund auch des letzten Ausbruchs.
Quasi noch in den Knochen und irgendwie auch so als Trauma noch vorhanden vielleicht. Ne?
Ganz genau.
Jetzt sind ja inzwischen, und die Zahlen steigen ständig, mehr als 5000 offiziell registrierte Ebola-Fälle. Sie waren selbst im Land, Sie sind natürlich mit Ihren Teams da in ständigem Austausch. Wie sehr prägt das ein Land, das ja doch sehr groß ist, 110 Millionen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, Menschen leben dort, aber 5000 Fälle eben, also wie sehr prägt das so den Alltag auch in den Regionen, wo es gerade besonders schlimm ist?
Ja, ich kann vielleicht ein bisschen aus meinem Projekt erzählen. Ich war in Nord-Kivu, in einer Stadt, die Beni heißt. Da war wirklich schon die Sorge Nummer eins der Menschen und auch das Gesprächsthema Nummer eins. Hat viele, die Menschen einfach sehr, sehr besorgt. Die Lage auch, dass sich in Beni hatten wir 2018, 2019 auch einen sehr, sehr großen Ausbruch mit vielen Toten. Die Sorge, dass sich das wiederholt, dass wieder Familienangehörige, dass Freunde wieder versterben, war wirklich das, was ich in den Gesprächen mit der Gemeinschaft täglich gehört habe. Und ja, die Frage, was man machen kann, um sich zu schützen, wie man sich einbringen kann, damit es eben nicht mehr so schlimm wird.
Was raten Sie da den Menschen?
Wir haben tatsächlich mit unseren Gesundheitsaufklärungsteams dann uns zusammengesetzt mit den Menschen und haben Dinge geraten, wie beispielsweise, dass man Menschen, die Symptome haben, dass man denen empfiehlt, in die Gesundheitszentren zu gehen, dass man schaut, dass man keinen Kontakt hat. Ebola wird ja über Körperflüssigkeiten übertragen, dass man tote Menschen, die Symptome hatten, die Ebola-ähnlich sind, nicht anfasst und so weiter. Also beigebracht, wie man sich selbst schützen kann. Viele wussten es natürlich auch noch von 2018, 2019 und haben ja vielleicht eine kleine Auffrischung gebraucht. Genau, aber auch vor allem, dass man schaut, dass man, wenn man Ebola-ähnliche Symptome hat, sich isoliert oder so schnell wie möglich einfach in die nächste Gesundheitseinrichtung begibt.
Und gleichzeitig, Sie haben schon gesagt, also einen Impfstoff gibt es immer noch nicht, eine wirkliche Behandlung auch nicht. Wie versorgen Sie denn die Menschen im Land?
Also man kann auch ohne den Impfstoff und ohne Behandlung, also eine gezielte Ebola-Behandlung, schon viel machen. Und zwar können wir die Symptome behandeln. Das bedeutet, die Menschen haben ja oft Durchfall oder sind dehydriert. Das heißt, man kann wirklich mit Hydrierung schon gut was machen. Die haben Fieber, auch wenn man Fieber senkt. Also gibt man einfach dem Immunsystem, wenn man die Symptome behandelt, ja auch wieder, das ist jetzt laienhaft gesagt, aber auch wieder die Möglichkeit, eben die Krankheit selbst zu bekämpfen. Also man versucht einfach, die Symptome zu behandeln und dadurch ja, dem Körper die Möglichkeit zu geben, den ja, Ebola-Virus selbst gut bekämpfen zu können. Also wenn sich die Menschen früh in die Gesundheitszentren begeben, kann man auch gut was machen,
ja,
ohne Impfung und ohne Behandlung.
Ich habe jetzt gelesen, die afrikanische Gesundheitsbehörde, die geht von mehr als 1000 Patienten aus, die als genesen gelten. Im Kontrast dazu sind es ja, das ist auch eine Zahl, die natürlich sehr volatil ist, aber ungefähr 2500 Menschen, die daran schon verstorben sind. Und auch davon geht man aus. Was macht denn da den Unterschied aus, also zwischen Leben und Tod, ob jemand genesen kann oder eben daran verstirbt?
Wenn die Menschen früh kommen in die Gesundheitszentren und sich behandeln lassen, das ist das, was wir gesehen haben. In Beni beispielsweise vielleicht, dort habe ich ja gearbeitet, haben wir im Moment eine ja, Rate an Menschen, die verstirbt von 70%, weil die Menschen einfach viel zu spät erst kommen in die Behandlungszentren. Generell in Ituri, wo die Menschen ja jetzt auch schon uns oder wo es viele Behandlungsmöglichkeiten gibt, wo die Menschen Vertrauen haben zu den Organisationen, haben wir 40%. Also wo die Menschen auch wirklich früh kommen. Das ist tatsächlich, ja, dass man sich früh mit Symptomen, wenn man Ebola-ähnliche Symptome hat, in eine Behandlung begibt. Das macht einen großen Unterschied.
Und ich könnte mir vorstellen, gerade das Stichwort Vertrauen, dass das total wichtig ist, dass eben die Arbeit eben auch von internationalen Teams wie eben Ihrem von Ärzte ohne Grenzen, dass die auch akzeptiert wird, dass man da auch ja ein Zutrauen hat, dass einem geholfen wird, gerade in einem Land vielleicht, das durch bewaffnete Konflikte so geprägt ist, ne?
Genau, und das war auch ein riesiger Teil oder der Großteil meiner Arbeit und der meines Teams, also dass wir mit der Bevölkerung vor Ort uns zusammensetzen, einmal schauen, wie wir am besten ja die Behandlung und das Projekt aufziehen, damit die Menschen auch Vertrauen in unsere Arbeit haben, damit sie sehen, damit es transparent ist und ja uns auch zusammensetzen, wenn Dinge irgendwie nicht gut gelaufen sind und besprechen, wie man es besser machen kann. Also ein riesiger Teil, damit wir wirklich auch das Vertrauen schaffen, dass die Menschen dann auch sich behandeln lassen.
Gerade in so einer volatilen Situation, ne, wo Vertrauen erst aufgebaut werden muss, wo die Lage so angespannt ist. Wie schützen denn die sich selbst da und auch ihre Teams vor Ort?
Ja, also für das komplette Team, auch für eine Projektkoordinatorin wie mich, die eigentlich keinen Patientenkontakt hat, gilt einmal, dass wir haben eine sogenannte No-Touch-Policy, das heißt, man fasst sich überhaupt nicht an, man hält Abstand. Wir waschen uns ständig die Hände. Das heißt, wenn man in jedes Gebäude rein und raus geht, werden die Hände gewaschen. Sobald man ins Auto einsteigt, werden die Hände desinfiziert. Also es ist wirklich, das macht man ständig. Genau, und wir messen Fieber zweimal am Tag bei uns selbst, morgens und abends, um sicherzustellen, dass wir eben und schauen einfach, dass wir keine Symptome haben. Das ist für für alle, was gilt. National und internationale Mitarbeitende und dann für die Menschen, die Patientenkontakt haben, die mit Menschen, die Ebola-ähnliche Symptome haben oder schon bestätigte Fälle sind, da sind dann natürlich die ganz klassischen gelben Schutzanzüge, wie man sie so aus der Presse auch kennt, vorgeschrieben, mit denen sich die Mitarbeitenden schützen.
Das kennt man, also die Bilder eben aus der Ebola-Epidemie, auch aus der letzten, da sind die sicherlich noch vor Augen, aber natürlich haben wir da auch ganz üble Erinnerungen an die Pandemie, die ja dann noch nicht so lange her ist und die auch uns hier schwer getroffen hat. Haben Sie da Sorge, dass aus dieser Epidemie eine Pandemie werden könnte?
Wir denken, dass es relativ unwahrscheinlich ist. Ebola wird ja über Körperkontakt oder Körperflüssigkeiten verbreitet, nicht über eine Tröpfcheninfektion wie beispielsweise Covid. Das heißt, es braucht wirklich, also A kann man sich durch Abstand, durch sehr gut schützen, auch durch eben dieses Händewaschen, durch Nicht-Anfassen von Menschen, die Symptome haben. Das heißt, wir glauben, also das Risiko ist sehr viel höher, dass sich das natürlich in Kongo weiter verbreitet, als dass sich das wirklich weiter ausbreitet international.
Deutschland, die EU, die Vereinten Nationen, alle eigentlich haben jetzt in dieser Woche ihre Ebola-Hilfen nochmal aufgestockt. Was glauben Sie, lässt sich der Ausbruch mit dieser auch externen Hilfe kontrollieren oder was ist dazu nötig, damit das im Land selbst gelingen kann?
Also soweit ich weiß, gibt es da immer noch sehr, sehr viel höhere Bedarfe, als die selbst mit den Aufstockungen jetzt gedeckt werden können. Da braucht es weiterhin noch sehr, sehr viel mehr, um die Lücken, um die Bedarfe zu decken, die es aktuell gibt. Insbesondere in der Diagnose der Krankheit, Laborkapazitäten, vor allem in entlegenen Regionen. Die Krankheit breitet sich ja gerade auch weiter in entlegene Regionen aus, wo wir noch massive Versorgungslücken haben, vor allem in der Diagnostik. Aber auch so Dinge wie Kontaktnachverfolgung, also dass man wirklich guckt, mit wem hat denn eine Person, die Ebola hat, Kontakt gehabt und damit man sich um die kümmert, damit man mit denen spricht und schaut, dass die sich an Gesundheitszentren wenden, sobald sie Symptome haben. Das reicht im Moment überhaupt nicht aus und muss noch weiter aufgestockt werden.
Ich höre raus, Forschung ist wahnsinnig wichtig. Jetzt gibt es ja bereits auch Impfstoffe gegen bestimmte Ebola-Varianten, also gegen die Variante, die wir da eben vor 10 Jahren ja auch gesehen haben. Kann man denn darauf hoffen, dass auch diese Variante jetzt, dass es da schnell was gibt?
Soweit ich weiß, sind die ersten Studien gerade am Laufen für die Impfung. Die laufen aber erst in Europa. Das dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich wage mir keine Prognose zu geben, wie schnell die fertig sein wird. Ich weiß, dass gerade auch an den Behandlungsmöglichkeiten geforscht wird. Tatsächlich sind es Ärzte ohne Grenzen auch Teil eben einer solchen klinischen Studie. Wir hoffen dann natürlich sehr darauf, dass es sehr, sehr schnell auch voranschreiten wird. Aber ich kann keine Prognose abgeben, wie schnell das sein wird.
Jetzt sind es ja schon fast 100 Tage seit diesem jüngsten Ausbruch. Worauf stellen sich denn Sie selbst und Ihre Teams da ein? Und also wie hält man das auch aus, als Ärztin, als Arzt, da jeden Tag dieses Elend auch zu sehen?
Auch wir stellen uns ein, dass es wahrscheinlich noch länger andauern wird leider der Ausbruch und auch wirklich noch viele Menschen betreffen wird. Und ich selbst tatsächlich, auch wenn man das vor Ort gesehen hat, hab mich versucht, auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, die Menschen, die genesen, die kleinen Erfolge, die man sieht, so Dinge wie, dass wir jetzt Teil dieser klinischen Studie für die Behandlungsmöglichkeiten sind. Also wirklich die kleinen Dinge, die gut laufen in dem Einsatz. Ansonsten, ja, verzweifelt man, denke ich.
Vielen, vielen Dank, Frau Berthold, für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön, sehr, sehr gern.
Das war die Ausgabe von Der Tag am 20. August 2026 mit Tom Funke in der Redaktion und mit mir am Mikrofon Sarah Zerback. Wir beide sagen Danke und Tschüss und hinterlassen noch unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de für Anregungen, Infos, Lob und Kritik. Nehmen wir alles gerne. Könnt ihr auch hinterlassen an WhatsApp 01522 414 7752. Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal.